Bevor wir einsteigen, habe ich eine Frage an euch. Wann habt ihr das letzte Mal mit eurer Mutter, eurem Vater, eurer Oma oder eurem Opa telefoniert? Ich meine, so richtig bewusst. Also schaut gern mal kurz in eure Anrufliste im Handy nach. War das gestern, letzte Woche oder eher vor ein paar Monaten? Während ihr nachschaut, ein Gedanke dazu. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts, dem Deutschen Alterssurvey von 2020-2021, geben 8,3% der Menschen ab 50 Jahren in Deutschland an, einsam zu sein. Also ungefähr jede 12. Person. Und das Spannende, Einsamkeit betrifft nicht nur die, die ja in einem Heim leben oder die Hochaltrigen im Heim, sondern Menschen in ganz normalen Privathaushalten. Vielleicht eure Nachbarin, euer Nachbar, euer Onkel, eure Tante oder eben eure eigenen Eltern und Großeltern. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, was Einsamkeit im Alter eigentlich bedeutet, warum sie so oft unsichtbar bleibt und was wir und ganz konkret ein Startup aus der TU Darmstadt tun kann, damit aus einem stillen Telefon keine dauerhafte Stille wird. Schön, dass ihr dabei seid.
TU Startup Stories – von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Highest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee zum Durchbruch, Schritt für Schritt. Manchmal fällt man, doch wir nehmen's mit.
Hi, hallo, grüß dich.
Hallo, hallo.
Ja, denn wir hören schon. Du bist nicht Harald.
Nee, wer bin ich wohl? Kennt ihr meine Stimme?
Ja, endlich haben wir dich hier am Mikrofon. Die Stimme aus dem Off, aus dem Intro. Ja, Claudia, Dr. Claudia Becker heute hier.
Hallo.
Heute zu Gast oder ja im Zimmer hier in Haralds Büro, Ermittlungsbüro. Denn du vertrittst ja Harald.
Genau, wir haben uns abgesprochen und haben gesagt, heute bin ich mal dran. Ich bin Claudia und leite Marketing und Kommunikation bei Highest und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein, denn mit Bartosch, wir haben uns die Köpfe zerbrochen und haben diese Podcast-Folgen entwickelt und ich freue mich sehr.
Ja, total cool, dich auch mal hier zu haben, am Mikrofon, vor dem Mikrofon und natürlich auch hier in dem Raum, in dem wir uns befinden. Und ich war ja auch im Archiv mal wieder unterwegs bei euch und habe eine fantastische Akte rausgefunden und darf das also jetzt heute auch mit dir mal ermitteln, gemeinsam auch deine Perspektive einnehmen, auch aus dieser Marketing-Perspektive, die du bei Highest inne hast. Und das ist total cool. Und Harald ist ja jetzt unterwegs und da haben wir jetzt das Vergnügen, genau diese Akte mal uns näher anzuschauen. Also schön, dass du da bist, liebe Claudia. Und schön, dass wir auch jetzt eine noch mehr von deiner Stimme hören, nicht nur aus dem Intro.
Dankeschön.
Ja, dann lass uns mal hier gucken, denn ich habe eine Akte dabei aus dem Archiv mal wieder rausgeholt und ich muss immer wieder sagen, da gibt es so viele tolle Akten, die da schlummern und ich kann mich da als nicht einfach da, ja, ich kann mich nicht entscheiden, welche ich nehmen soll, aber diesmal habe ich wirklich eine dabei, die mein Interesse geweckt hat und das ist wirklich ein Thema, das ja auch wieder jetzt aktuell wird, so Weihnachtszeit, ja. Und eine Akte, die ist mir besonders in die Hände gefallen, nämlich die Akte von Hakan Efcek und Tim Jeffries. Und das Startup dazu heißt Zenaris. Und das Interessante bei denen ist, dass die versuchen eben diese Einsamkeit im Alter ja mit Hilfe eines Fernsehers zu durchbrechen. Und ja, als ich das gesehen habe, habe ich mal gedacht, hey, also das hört sich spannend an, lass uns da mal reinschauen. Und ja, im Prinzip geht's ja genau darum, können wir überhaupt Einsamkeit digital bekämpfen? Was denkst du, Claudia?
Oh, das ist eine ganz wichtige Frage und eine, die mich auch persönlich berührt. Denn je älter die Menschen werden, desto weniger haben sie digitale Kompetenzen. Und ich habe das selbst bei meinen Eltern erlebt. Die waren im Heim. Das war noch ganz knapp vor Corona. Meine Mutter ist gestorben. Wir haben sie beerdigt. Und direkt am Sonntag danach war der Lockdown. Und ich durfte meinen Vater nicht mehr besuchen. Der war dement. Ich hatte Angst, dass er mich gar nicht mehr erkennt. Habe ihm Postkarten geschrieben mit einem Foto von mir und geschickt. Und wenn ich damals so etwas gehabt hätte, dann hätte ich mehr mit ihm in Kontakt bleiben können, denn telefonieren war einfach nicht möglich. Oje. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, diese Idee.
Ja. Okay, also da kommt sozusagen auch nochmal eine private Seite zum Vorschein. Du hast selber Erfahrungen mit diesem Thema auch gemacht, Einsamkeit bei oder mit älteren Menschen. Wie war das für dich? Was hast du da am meisten vermisst in dieser Zeit?
Ja, man weiß gar nicht, wie es dem Vater geht, wie es den Verwandten geht. Das Heim ist ein paar Kilometer weg, aber man kann nur mit den Betreuern telefonieren, aber man hat gar keinen Bezug mehr dazu. Das ist so einfach Kontrolle verlieren und nicht mehr dabei sein, auch nicht Anteil nehmen können. Das ist ja das, was man als Verwandter möchte. Man möchte jemandem beistehen. Mhm. Das ist gar nicht mehr möglich dann.
Ich kann mir vorstellen, das war natürlich auch eine extreme Situation. Wie hast du das erlebt im Sinne von, war das Einsamkeit, die du auch verspürt hast? Oder was bedeutet das eigentlich, Einsamkeit für dich?
Naja, damals war das, ich dachte, mein Vater ist bestimmt einsam, weil er auch nicht verstehen konnte, dass meine Mutter gestorben ist. Das hat er vergessen, immer wieder. Für mich war es so, ich denke, wie für uns alle Anfang von Corona, waren wir einsam. Wir waren einerseits einsam, andererseits waren wir zusammen, weil wir mit so einer komplett neuen Situation konfrontiert wurden. Aber ich denke, wenn man in so ein Heim reingeht, ich war schon in vielen alten Heimen, dann hat man so das Gefühl, man guckt in die Augen von den Menschen und die wollen dann mit einem reden, auch wenn man sie gar nicht kennt. Und da merkt man so, die wünschen sich einfach einen Kontakt und das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist nicht so leicht, in so einem quirligen Arbeitsalltag und an irgendwelchen Wochenenden das immer mit unterzubringen. Und ich denke, man wünscht sich mehr Kontakt und wenn das einfacher geht, umso besser.
Ist denn so für dich jetzt auch, weil du im Bereich Kommunikation arbeitest, gibt es da so auch solche Sachen, wenn du jetzt in deiner alltäglichen Arbeit einfach schaust, Studien oder irgendwelche Erkenntnisse? Das heißt ja immer so, das kenne ich ja immer, ja, die sozialen Medien machen uns eigentlich einsam, ja, weil wir immer davor sitzen und eigentlich nur eine Person guckt dann immer auf dieses Smartphone, aber eigentlich unterhalten wir uns gar nicht mehr. Aus dieser professionellen Sichtweise ist das auch schon, wo wir als Gesellschaft vielleicht sagen, das macht uns eigentlich einsam, Technologie?
Es gibt Studien dazu, aber die sind eher im sozialpsychologischen Bereich. Da kann ich dir jetzt nicht die Zahlen sagen, du überraschst mich jetzt damit. Aber was klar ist, schon vor Jahren, bevor es Social Media gab, hat mir jemand mal gesagt, hey, Fernsehen, das ist ein Zeitstaubsauger. Und Social Media ist ja noch viel mehr als Fernsehen. Ne? Also da im Fernsehen kannst du dich langweilen, weil der Film dich mitnimmt. Aber Social Media, zack, bumm, das nächste Video. Und du erlebst das ganz für dich alleine. Zwar hast du das Gefühl, du bist verbunden, aber du bist es nicht persönlich. Und ich glaube, das fehlt uns. Denn für Kommunikation ist Authentizität sehr wichtig. Authentisch, dass man sich in die Augen gucken kann, wie wir beide jetzt, dass man in einem Raum ist. Das ist ganz wichtig und das kann auch so ein Bildschirm nur bedingt geben. Also selbst wenn man jetzt zoomen würde, würde das nicht genau das emotional bedeuten, wie wenn man sich wirklich anschaut, weil einfach, keine Ahnung, das weiß ich nicht, unsere Synapsen dann ganz anders funktionieren. Oder Jubiläer, die freuen sich dann.
Ja, also ich merke da auch schon, also als ich diese Akte angeschaut habe, dass Einsamkeit nicht gleich Einsamkeit ist und habe natürlich dann die Recherche gestartet und habe mit Hakan sprechen dürfen und der hat auch ein sehr interessante Definition oder ja eine Ansicht, wie er Einsamkeit im Alter einfach definiert. Und da hören wir mal rein.
Das Hauptproblem ist wirklich das Mobilität. Ich habe nicht die Möglichkeit, als ältere Person im gewissen Alter oder als pflegebedürftige Person die eigenen vier Wände zu verlassen. Und das sorgt dann ganz, ganz schnell dazu, dass ich eben nicht mehr mit Leuten in Kontakt komme, dass ich eben einsam bin. Und das ist eigentlich das Bild, was ich eigentlich habe von Einsamkeit. Also Menschen, die aufgrund, vor allem sehr stolze Menschen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität, sei es, weil sie Angst haben, rauszugehen während Corona oder halt eben nicht mehr können aufgrund eines Schlaganfalls, nicht mehr soziale Kontakte haben im Alltag. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem wir dann eben versuchen, mit dem Szenarisportal anzuschließen, Leuten trotzdem eben zu verknüpfen, auch wenn sie nicht mehr mobil sind.
Ja, wow, das geht echt das geht unter die Haut und das deckt sich ja so ein bisschen mit meinen eigenen Erfahrungen. Und es freut mich sehr, dass er eine Lösung gefunden hat, dass er nicht nur gesagt hat, das ist jetzt schade, wie es ist, sondern dass er sich reingesetzt hat und gesagt hat, das muss anders werden.
Ja, das fand ich auch. Und das ist ja auch wirklich ein Problem, was wir oft ja gar nicht so wahrnehmen. Und ich fand es nochmal interessant, dass sozusagen auch den jungen Menschen, die ja da studiert haben, das so bewusst geworden ist, ja, mit genau dieser Verantwortung, sage ich jetzt mal, die sie entdeckt haben, da auch nach der älteren Generation zu schauen. Also das fand ich auch ganz nett, das, was Hakan hier einfach noch kommuniziert hatte zwischen den Zeilen, weil es ist echt genau das Thema mit abgehängt werden, auch technologisch gesehen.
Ja, das ist das, was mich so berührt, dass er nicht gesagt hat, er muss sich um sein Studium kümmern, er muss sein Leben starten, sondern er hat seine Kompetenz zusammengefasst und die mit seinem Team und hat was draus gemacht. Das finde ich toll. Das macht auch so, ich meine, wir alle, wir wissen nicht, was sich technologisch noch entwickelt, bis wir alt sind. Ja, jetzt können wir sagen, okay, wir sind, also ich bin kein Digital Native, ich bin mal eingewandert und ich denke, ich bin auch eine gute digitalisierte Bewohnerin, aber was wird passieren, wenn ich mal alt bin und wenn dann Leute sind, die Ideen haben, dass ich auch weiterhin daran teilhaben kann an allem. Wunderbar.
Hören wir mal rein, was Hakan dazu noch weiter ausführt.
Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Also das hatte ich an genau zwei Aspekten gemerkt gehabt. Also es war eigentlich nicht nur eine Szene, es waren zwei Szenen. Es war natürlich einmal das Thema eben mit Henny, wo wir dann angefangen haben, im Studium dann Sachen zu basteln und zu probieren und zu gucken, kommt sie damit klar? Weil sie halt eben nicht ein Smartphone benutzen wollte. Sie wollte kein Tablet benutzen, das war ihr alles zu komplex. Und sie hat sich auch geschämt zu fragen. Also wenn sie nicht klargekommen ist, weil sie so eine stolze Person ist, hat sie sich nicht getraut, eben Fragen zu stellen. Und das war so eigentlich dann der Punkt oder dieses Bild, was wir dann hatten, um zu sagen, hey, wir müssen eine andere Lösung bauen. Das andere Thema tatsächlich ist zu meiner Nachbarin, die hier um die Ecke wohnt, für die ich immer das ganze Thema Telekom und so kläre. Die hat tatsächlich Enkel und die schämt sich auch zu fragen. Also sie benutzt ein Smartphone, kommt damit überhaupt nicht klar. Das heißt also, wenn es irgendwie um einen Mobilfunkvertrag geht oder wenn ich jetzt die Telekom-Agenda einrichten muss, fürs Fernsehen gucken, dann ruft sie immer mich. Und dann habe ich mal gefragt, okay, warum eigentlich? Ja, weil sie sich halt eben schämt, ihre eigenen Enkel zu fragen und die eben zu vergraulen, weil sie ja schon, ich sag mal, auch eine gewisse emotionale Abhängigkeit hat. Und da haben wir gemeint, okay, was wäre es denn, wenn wir jetzt einmal eine einfache Lösung bauen, wo sie keinen Support mehr braucht? Und das war dann eigentlich auch so ein bisschen dieses Thema, okay, wir haben eine Person, die ist nicht mehr mobil, die würde gerne mit ihren Enkeln in Kontakt treten, aber nicht, um sie zu fragen, wie IT-Support funktioniert, sondern eben einfach, um sich in den schönen Momenten mit ihnen auszutauschen. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch dieses Thema für uns gewesen, okay, wie wir möchten Personen, die alleine zu Hause hocken, in Anführungszeichen, eine Möglichkeit geben, einen Austausch zu treten mit anderen Personen.
Ja, das ist klasse, Hakan, echt. Er ist mega. Wir reden ganz oft hier von Deep Tech und wie kompliziert irgendwas funktioniert. Und er sagt einfach, die Leute brauchten was. Und er hat was gemacht. Mega.
Ja, richtig. Also ich glaube, das ist genau dieser Drive, den man auch ja als Gründer vielleicht auch braucht, um Probleme oder Herausforderungen zu erkennen und dafür dann natürlich auch eine Lösung zu entwickeln. Ja, lass uns gerne mal schauen nochmal auf das Stammblatt, was sich dann dahinter verbirgt, oder das Stammdatenblatt aus der Gründungsberatung. Ich klappe das mal hier auf. So, und da steht nämlich Zenaris, ein TV-basiertes Kommunikationssystem für ältere und pflegebedürftige Menschen, entstanden aus einem Entrepreneurship-Seminar an der TU Darmstadt und gegründet von Hakan Efcek und Tim Jeffries. Genau, das war die Idee, erstmal so eine Art Fernbedienung zu machen. Und ich fand es natürlich auch interessant und wollte da mehr auch von Hakan wissen. Und da hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat, wie das entstanden ist und was es auch mit dieser Fernbedienung zu tun hat.
Ja, das ist tatsächlich ganz einfach. Wir sagen immer, wir haben eine Fernbedienung entwickelt, mit der man ganz einfach mit den Enkeln über den TV sprechen kann. Und das ist eigentlich so der Satz, wo dann alle aufhorchen, weil Fernbedienung kenne ich. Meine Enkel mag ich und Fernseher kenne ich auch. Das ist tatsächlich ganz einfach. Und meistens kommen dann auch kaum Rückfragen, weil es halt verstanden wurde. Also Tim und ich kommen ja eigentlich nicht von der gleichen Uni. Wir haben zusammen dann ich habe einen Bachelor an der Goethe-Uni studiert, Tim im Bachelor an der TU Darmstadt. Dann haben wir beide den gleichen Master gemacht. Und da gibt es ein Seminar, der nennt sich Entrepreneurship. Und dann war das quasi so, man sollte Ideen entwickeln oder Probleme adressieren und das dann pitchen von der Jury. In der allerersten Runde haben wir echt eine quatschige Idee gepitcht und wurden entsprechend auch dafür gegrillt von der Jury. Da waren auch teilweise Investoren dabei. Und dann war das dann so, okay, ich habe gleichzeitig halt eben das Problem gehabt mit Henny, dass sie eben nicht rausgegangen ist und dass ich versucht habe, da mit Tablets und Smartphones was zu machen. Habe das dann Tim gepitcht, habe gesagt, ey, komm, wir haben das Problem hier, vielleicht kann man daraus was machen im Seminar. Dann hat es angefangen, einfach als Seminaridee sich weiterzuentwickeln. Dann wurden wir an die Hand genommen, nachdem wir eben, ich würde sagen, eine sehr gute Sache abgeliefert haben im Seminar. Und das war dann für uns eigentlich so der Startpunkt, dass dann gesagt wurde, okay, dir taugt was, mach doch damit weiter. Dann haben wir angefangen, erstmal so ein halbes Jahr lang nichts mit der Idee zu machen, einfach nur erstmal so in der Schublade die Idee liegen zu lassen. Und dann kamen wir einfach wieder drauf, okay, wir müssen damit weitermachen, weil das Problem ist tatsächlich ein Problem, was existiert. Und es haben auch schon viele versucht zu lösen. Auf verschiedenen Arten und Weisen haben es aber noch nicht hingekriegt, einfach weil die Akzeptanz nie wirklich angekommen ist. Und es war dann eigentlich für uns wirklich so der Startpunkt, wie wir mit der Idee dann reingestartet sind. Und seitdem wurden wir dann eben an die Hand genommen von der TU Darmstadt, von dem Goethe-Univator und auch anderen Netzwerken, in denen wir aktiv sind.
Das ist echt klasse. Die Enkel in den Fernseher bringen, mega.
Ja, oder? Also, das ist marketingtechnisch doch so saubere Sache, oder?
Absolut. Und wenn ich dran denke, wie oft ich irgendwie Handy oder irgendwas erklärt habe und dann am nächsten Tag nochmal und man merkt einfach, es geht nicht. Und wenn man da an was ansetzt, was schon gelernt ist, was funktioniert, das ist wirklich toll.
Ja, aber ich glaube, das braucht es ja auch ein Stück weit, weil wir sprechen ja immer genau das von Science Tech, ja, super krasser Deep Tech Technologie und dergleichen. Aber das einfach so runterzubrechen auf so ein einfaches Bild, das ist ja schon auch wirklich eine große Leistung.
Ja, ich meine, ich hätte gewünscht, ich hätte das damals gehabt, 2020 mit meinen Eltern. Aber wie ist es denn weitergegangen mit denen? Ist mega Idee und hat es funktioniert?
Ja, also so ganz einfach war es dann natürlich auch nicht. Ja, es ist ja eine Entrepreneurship-Journey. Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Aber wir hören mal genau rein, wie das dann weiterging bei Hakan mit seiner Idee und was sie dann gemacht haben.
Ja, wir haben ja angefangen mit Tablets tatsächlich. Wir haben ja gedacht, okay, wenn wir einfach bestehende Technologie nutzen und dann einfach anfangen, da quasi eine Kiosk-App draufzuladen, dann wird das schon. Haben dann einfach gemerkt, als wir die rausgegeben haben, die Tablets, dass die Leute nicht wussten, wie man die anschaltet. Und das ist nicht nur ein Problem jetzt für die pflegebedürftigen Personen, sondern auch tatsächlich in manchen Pflegediensten zum Beispiel bei den Pflegefachkräften einfach, weil ja, dann ist der ist zum Beispiel die Anschalttaste mal woanders, auf der anderen Seite, dann ist Lautstärke links und nicht rechts. So Geschichten, dass halt quasi es nicht genormt ist. Dann haben wir schnell gemerkt, okay, nee, wir müssen weg von Tablets, wir müssen weg von irgendwie diesem klassischen Denken, wie wir Produkte designen würden für uns selbst, sondern müssen einfach die Geräte in die Hand geben an pflegebedürftige Personen und müssen so uns quasi rantasten. Das war für uns eigentlich so der Startpunkt, zu sagen, okay, wir machen ein TV-basiertes System und wir machen quasi richtige Tasten, einfach weil wir gemerkt haben, Touch-Displays werden komplett falsch bedient oder zumindest nicht so, wie sie gedacht werden, dass man sie nutzen soll.
Das ist sehr cool. Ja, das mit den Knarren, das kann ich absolut bestätigen. Ein klassisches Missverständnis. Sie haben natürlich gesagt, Sie machen was. Tablets sind cool und einfach zu handeln, aber es gibt Menschen, für die ist Tablet ein Buch mit sieben Siegeln.
Mhm. Ja, ich fand auch in dem Gespräch, was er dann auch gesagt hat in dem Interview, war es auch für mich interessant, weil er beschreibt ja eigentlich das, was so extrem wichtig ist, nämlich gemeinsam mit dem User das Produkt zu entwickeln und nicht einfach ja zu sagen, hey, Tablet, ja, ist einfach, geht, ne, hat er ja auch gesagt. Aber dann wird es gar nicht angenommen von dieser Zielgruppe. Und ich fand es schön, dass er das auch wirklich so gesagt hat, ne? Also wirklich, es war ganz praktisch, ganz aus der Praxis heraus. Und das war
und er hat dann den richtigen Schluss gezogen. Ja. Er hat nicht gesagt, wir müssen Workshops aufsetzen, um zu erklären, wie Tablets funktionieren. Nein, wir müssen eine Fernbedienung haben. Ja, genau.
Richtig. Und ich glaube, dass auch was da mitschwingt, so aus Fehlern zu lernen oder immer wieder zu iterieren, das ist es ja, was am Ende auch dann so ein Produkt auszeichnet, was dann von der Zielgruppe entsprechend auch angenommen wird.
Und hat die Zielgruppe es angenommen? Hat sie mit den Enkeln telefoniert?
Ja, wir hören auch da mal rein, was das Ergebnis eigentlich war von dem neuen Format, nämlich dieser Fernbedienung, diesen Tasten.
Damals mit den Tablets war es so, wir haben zum Beispiel im Endeffekt dann so eine Kiosk-App auf dem Tablet gehabt. Dann haben wir das einfach, ohne was zu sagen, in die Hand gegeben von eben pflegebedürftigen Personen. Und die wussten nicht quasi, was sie damit machen sollen. Das heißt, es war einfach dann quasi ein schwarzer Bildschirm. Die wussten nicht, wie man das Ding anschaltet. Dann haben wir es erstmal für sie angeschaltet. Und dann hier haben sie diese Tablets in der Mitte gehalten. Das heißt also, die Daumen waren quasi ganze Zeit in diesem aktiven, ich sag mal, Bereich, wo man auch Sachen auslöst. Und die wussten nicht, wie man mit den Geräten umgeht. Das war für uns so einfach dann der Prozess zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns rantasten. Das heißt, dann haben wir angefangen erstmal zu sagen, okay, wir machen jetzt keinen Touch, einfach weil man nicht weiß, wie ist das Feedback. Dann haben wir angefangen, verschiedene Tasten auszudrucken. Also haben dann einfach Senioren draufdrücken lassen. Das haben uns an die Uni gestellt, im Bereich an der Goethe-Universität, in dem Bereich Universität des dritten Lebensalters und haben da einfach Menschen, die quasi über 70 sind, draufdrücken lassen und geguckt, okay, wo wissen die, wo die draufdrücken müssen, wo nicht. Das war so ein bisschen der Prozess. Dann haben wir uns umgeguckt in den Wohnungen von eben pflegebedürftigen Personen, haben gemerkt, okay, der Fernseher läuft eigentlich immer und das ist so der Lebensmittelpunkt. Dann haben wir angefangen, da auch immer mehr zu überlegen, okay, wie kann dann die Interaktion sein zwischen Fernseher und eben der pflegebedürftigen Person mit einer Fernbedienung, haben da viel rumgetestet. Und das war dann am Ende eigentlich auch der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein TV-basiertes System mit Bildtasten, weil das eigentlich mehr oder weniger so die beste Nutzungsrate hatte. Und wie das jetzt gerade abläuft, die Interaktion, ist nämlich folgendermaßen, man hat quasi eine TV-Box, auf der unsere Software läuft, die man mit HDMI-Kabel anschließt an dem Fernseher hinten dran. Das Tolle ist, jeder Fernseher 2003 hat einen HDMI-Anschluss. Das heißt, wir können eigentlich jeden Fernseher, der auf dem Markt existiert, ansteuern. Und dann steckt man ein Stromkabel ein und dann bootet quasi auch einfach der Fernseher hoch. Das heißt, unser Gerät übersteuert den Fernseher. Und dann macht man einfach die Fernbedienung von hinten an und kann dann einfach auf einen einzigen Tastendruck eben die Funktion ausführen. Das heißt dann im Endeffekt, ich habe Bildtasten vor mir, ich sehe ein Bild von meiner Enkelin, drücke da drauf und Mühlenruf startet auf dem Fernseher der pflegebedürftigen Person. Und umgekehrt auch, ich als Angehöriger kann per Handy-App zum Beispiel anrufen auf dem Fernseher der pflegebedürftigen Person. Da sind noch andere Apps dann drauf, die kann dann zum Beispiel auf einer Taste die Tagesschau legen, ich kann da eine ZDF-Logo drauflegen. Und je nachdem halt eben, was dieses Bild zeigt, das passiert auf dem Fernseher. Das sind quasi Shortcuts, um es in anderen Worten zu sagen, eben für Pflegebedürftige.
Ah, ich verstehe. Das war gar nicht so einfach. Die haben das nicht so ganz gleich gecheckt, dass so eine, was, also das war erst ein Weg. Aber sie sind dran geblieben. Das ist echt toll. Und haben dann die richtigen Schlüsse gezogen.
Ja, also das glaube ich auch.
Harter Weg, ja. Aber ja.
Ja, das glaube ich auch. Und ich fand es beeindruckend, dass er mich dann auch oder uns auch so mitgenommen hat auf diesem Weg, ja. Welche kleinen Meilensteine, welche kleinen Steps sind notwendig, um genau zu diesem Ergebnis zu kommen? Und es war ja auch nicht ein Tag, sondern es ging ja über mehrere Monate und auch Jahre hinaus, wo sie das immer wieder iteriert haben. Und das fand ich auch immer, also das finde ich immer beeindruckend, dass er das auch mit so einer ja, so eine, also wirklich so, so erzählt, ne, wie wenn wir jetzt da drin gewesen wären, jetzt schon in dem Entwicklungsvorgang. Aber okay, es gab auch noch dunkle Zeiten, das hat er mir auch gesagt. Und die will ich auch nicht vorenthalten, weil das war natürlich auch manchmal teilweise wirklich sehr, ja, emotional auch. Und da gab es eine Stelle, die fand ich auch sehr spannend. Und da hören wir auch mal rein.
Tatsächlich, ja. Also wir haben auch unsere Geräte jetzt in zur Niederramstädter Diakonie gegeben. Das ist eine Einrichtung, die nicht nur in der Altenpflege aktiv ist, sondern auch bei Menschen mit Behinderung. Und dann war das so, dann haben wir unsere Geräte ins betreute Wohnen gegeben in Pfungstadt. Und das, man ist ja immer happy, wenn das Gerät genutzt wird. Das heißt, wir laufen da rein, sehen dann einfach wieder eine Person unser Gerät benutzt und die war stinksauer, dass unser Gerät nicht funktioniert hat. Das war tatsächlich so. Und dann mussten wir das kurz mitnehmen, reparieren und das hat die so gefrustet. Das heißt, es war für uns der Moment zu sagen, okay, was wir machen, funktioniert. Das heißt, also heißt ja immer, man soll Produkte bauen, die Menschen lieben. Und es war für uns der Punkt zu sagen, okay, hey, wir machen jetzt gerade was, was wirklich Sinn ergibt und aber auch wirklich Nutzen hat. Und das war so für uns eigentlich so ein echt emotionaler Moment, weil davon sprechen wir immer noch, wenn wir dann sagen, okay, wir müssen da vorbeifahren, wieder was reparieren. Und das ist eigentlich so für Tim und mich der allererste Punkt gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, unser Produkt funktioniert. Es erfüllt quasi den Zweck.
Wow, sehr gut. Das ist sehr gut. Aber auch wenn man wütend ist, es funktioniert nicht, wenn man es auf den Boden schmeißen will, nein, man muss Szenaris anrufen und sie reparieren, sag mal.
Ja, super. Ja, ich fand auch wirklich ganz cool. Es war überraschend, dass er gesagt hat, ja, das was eigentlich was Negatives, ja, haben sie umgedeutet in was Positives. Und damit hat er ja recht. Also wenn es jemand so schon ärgert, ja, fand ich auch toll, dass sie das irgendwie so für sich als motivierendes Zeichen genommen haben, um dann entsprechend zu sagen, ja, let's go, wir sind auf dem richtigen Weg. Total cool.
Ja, das ist mega. Also das ist echt ein spannender Weg, auch steinig durchaus. Wie ist es jetzt weitergegangen? Erzähl mal, Bartosz.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant und das habe ich auch Hakan gefragt, genau das. Wie ist das denn so? Wie wird das im Alltag genutzt? Und da hören wir auch am besten mal rein.
Mhm. Genau, also was wir schon wissen, ist, dass sich die Sehgewohnheiten tatsächlich ändern. Das war eigentlich am Anfang nicht unser Ziel. Das heißt also, ich habe dann quasi bei uns die Möglichkeit, ja auch neue Programme zu gucken, die man davor nicht kannte und vor allem auch Sachen wie On Demand. Das heißt also, wenn jetzt davor zum Beispiel morgens dann ARD oder ZDF gelaufen ist, läuft jetzt inzwischen zum Beispiel dann eben die Tagesschau als On-Demand-Programm, am Mittag dann Bares für Rares und am Nachmittag Tatort und zwar nicht am Sonntagabend, sondern jeden Tag. Das ist einmal eine Sache, die passiert ist und halt natürlich auch, dass jetzt quasi so einmal am Tag ein Videotelefonie stattfindet. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick dann die Mutter, die Enkelin anzurufen. Was wir jetzt auch gerade machen tatsächlich, das ist das Thema Gruppen- und Einzelangebote. Das heißt also, das heißt dann die Oma Henny zum Beispiel kann sich dann mit einem einzigen Klick ein Gruppenangebot dazuschalten, kann dann quasi da so eine Art Kaffeekränzchen machen, kriegt eine Buchvorlesung, kann zum Konzert gehen, aber das halt dann alles digital über den Fernseher. Das ist live, genau, richtig. Das sind quasi Live-Programme. Das ist jetzt eigentlich im Endeffekt genau das, was alle anderen auch machen über Teams oder Zoom. Ein bisschen so wie damals während Corona, als diese ganzen, ich sag mal, Live-Events gab über Zoom. Das heißt, ich habe dann im Ende da eine Betreuungskraft, die sitzt dann vor dem Rechner, die anderen Personen vor dem Fernseher, dann am Ende ein Buch vorstellt oder halt irgendwie ein Konzert gebucht hat, das dann auch über Zoom passiert. Das ist natürlich was ganz Spannendes und so ändert sich quasi dann auch im Endeffekt das Konsumverhalten vor dem Fernseher und man hat halt eben diesen regelmäßigen Austausch mit den Angehörigen.
Das ist echt ein cooles Bild. Also die Omi, die am Nachmittag Tatort schaut, also egal welcher Wochentag und dann auch noch ein digitales Kaffeekränzchen, das sie da macht, also ist super.
Ja, das ist, hat mich auch überrascht und fand ich auch echt, ja, überraschend modern, muss ich sagen, ja. Auch mit solchen Ideen, die dann schon gleich zu integrieren. Und sie werden auch angenommen, ja. Also das ist wirklich sehr spannend gewesen.
Es ist toll, ich freue mich sehr. Also das ist toll, dass es so ein Produkt gibt, das direkt Nutzen hat für Menschen.
Ja. Ja, genau. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und wir sind auch noch so ein bisschen abgewichen, weil natürlich, was mir aufgefallen ist in der Akte, dass die beiden Gründer jetzt nicht nur aus der TU kommen, sondern sie kommen auch von der Goethe-Uni. Also es ist schon so ein Produkt, ein Zusammenschluss eigentlich des Rhein-Main-Gebietes, ja, kann man schon fast sagen, weil die Gründer natürlich viele Systeme und Strukturen genutzt haben, wie jetzt zum Beispiel, wie wir schon gehört haben, den Zugang zum Fachgebiet an der Goethe-Uni und da auch diese Erkenntnisse zu sammeln. Und da hat mich das aber nochmal so ein bisschen interessiert. Ja, vielleicht kann man da auch nochmal herausfinden, wie war es denn? Hat das vielleicht das Ökosystem was gebracht? Oder was waren sozusagen da auch die Elemente, die vielleicht unterstützend waren? Und da hören wir auch gern mal rein, was Hakan dazu gesagt hat.
Mhm. Genau, also ich wusste anfangs tatsächlich gar nicht, dass er existiert, als ich an der Goethe-Uni studiert habe. Das kam dann auch über Zufall von der TU Darmstadt, meine ich sogar, dass ich da aufmerksam gemacht wurde drauf, dass es auch andere Programme gibt an anderen Unis. Dann haben wir uns beworben gehabt bei dem Selection Day und gleichzeitig auch dann bei dem SDG Contest. Und das war dann quasi für uns dann der Punkt, dass wir da reingerutscht sind. Genau, von Heiß wurden wir tatsächlich über das Seminar aufmerksam gemacht. Das heißt also, da wurden wir von Harald, der Geschäftsführer von Heiß, der war dann auch in der Jury tatsächlich dabei. Das heißt, er hat uns auch am Ende dann so bewegt, die Sache auszugründen. Und dadurch sind wir halt auch in diesem ganzen Fulltune-Netzwerk am Ende auch reingerutscht oder auch da gelandet. Und auch die ganzen anderen Netzwerke, die sich dann quasi darum gebildet haben.
Ja, die sind aber auch wirklich quirlig. Ich habe die letzte Woche habe ich die noch bei InnoVectis, das ist von der Goethe-Uni, 25 Jahre InnoVectis getroffen. Da waren sie unterwegs. Ich habe sie, glaube ich, vor 3 Jahren pitchen sehen bei Hessian AI. Also es ist wichtig, dass es ein gutes Ökosystem gibt. Und mit Futury seit diesem Jahr haben wir eine Chance, das noch weiter besser auszubauen, zu optimieren. Aber die Gründer und Gründerinnen müssen es auch nutzen, also müssen diese Chancen ergreifen. Und ich glaube, das haben die beiden super gemacht.
Ist das dann schon auch eine Empfehlung von dir, zu sagen, hey, guckt euch doch mal in anderen Ökosystemen auch rum, was es da so gibt?
Nee, es ist immer gut, auf dem Laufenden zu halten. Wir versuchen auch den Blick in andere Ökosysteme zu sagen, hier, es gibt diese Wettbewerbe oder schaut euch mal diese Informationen an. Das versuchen wir zu kommunizieren, um einen Service zu haben für unsere Gründerinnen und Gründer. Genau das macht dann auch Futury. Sie haben noch mehr Challenges, auch fokussiert auf Studierende. So versuchen wir sehr breit uns aufzustellen. Jeder Player hat so seinen Platz. Und es ist ganz oft, dass wir dann Projekte, Innovationsprojekte, Startups so die Hände reichen. Dann sind sie beim Hub 31. Wir treffen sie auf dem Founders Exchange, der einmal im Monat in Darmstadt stattfindet und so weiter. Also das Umhören, sich Informationen suchen, nach Challenges, die vielleicht gut sind, das ist wichtig.
Ja, ich wollte mehr wissen von Hakan an der Stelle und habe ihn dann auch gefragt, was waren so 2 Dinge, die jetzt auch mit vom Uni oder durch den Unibator nicht möglich gewesen wären. Und darauf hat er Folgendes geantwortet.
Tatsächlich Büroräume. Das ist echt eine super Sache vom Unibator, dass sie auch Büroräume stellen. Das ist auch, würde ich sagen, einer der wichtigsten Aspekte, die man Startups ermöglichen kann, einfach weil es, also kostenlose Büroräume sind echt Gold wert. Und wir müssen dann eben nicht Miete bezahlen in anderen Räumen, um dann da einzuziehen. Und halt eben aber auch die Nähe gleichzeitig dann zu den verschiedenen Netzwerken, weil der Unibator ist ja schon recht zentral, vor allem jetzt gerade, nachdem sie zum Bertramshof gezogen sind, haben wir halt da eben die Möglichkeit, auch auf das Future-Netzwerk zu zugreifen, weil wir genau Nachbarn sind von Futury. Das ermöglicht uns einfach recht viel, ich sag mal, Outreach zu Investoren, zu Stakeholdern oder halt eben auch zu potenziellen Kunden.
Ja, Räume sind total wichtig. Das ist oft ein Pain, mit dem wir sehr schnell konfrontiert werden in Beratungssituationen. Also wer Räume sucht, gerne an uns wenden. Wir versuchen immer was möglich zu machen oder immer noch Chancen zu eröffnen, auch an der TU direkt. Es gibt auch die Möglichkeit im Hub 31 in Darmstadt und natürlich bei Futury gibt es auch sehr viele Räume. Was noch schwieriger ist, das brauchen die Szenarien jetzt nicht, das sind Laborräume. da wird es einfach technisch aufwendig und dadurch teuer, aber auch da versuchen wir alles, was geht, möglich zu machen.
Ja, das finde ich super, weil im Grunde ist es ja auch so, das Thema, das wir ja heute haben, Einsamkeit, ja. Viele arbeiten ja doch alleine vor sich hin in ihren eigenen vier Wänden und diesen Ort zum Austausch, ich glaube, das ist auch so unter Gründern, ja, dass man dann eine Möglichkeit hat, sich zu treffen oder eine Fläche oder einen Ort, ein Büro, wo man sich austauschen kann, damit es eben auch, ja, nicht zu diesen, ja, vereinsamten Situationen kommt, wie jetzt irgendwelche so Freelancer, die weltweit irgendwo tätig sind und so Globetrotter, die gar keinen Bezug mehr dann dazu haben zum Projekt oder im Prinzip auch zu den Menschen, die dat, mit denen man arbeitet.
Das stimmt. Ich meine, viele haben ähnliche Probleme, können dann so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen. Aber auch, was wir festgestellt haben, an der TU, jetzt gibt es viele Fachbereiche und Fachgebiete, Sonderforschungsbereiche. Und da gibt es oft auch natürlich Startups, Innovationsprojekte, die wissen oft gar nicht voneinander. Und dann liegt es bei uns, die zu verknüpfen, sagen, habt ihr schon mal mit denen gesprochen? Ihr macht was Ähnliches. Und wir versuchen das zukünftig natürlich auch mit diesem Podcast, wenn wir in die Fachbereiche gehen, noch aktiver zu gestalten, dass die Leute sich kennenlernen und austauschen.
Das auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, um ja dieses also nicht irgendwie einsam Startups gründen zu müssen, sondern wirklich als Team. Weil das ist ja natürlich hat auch die größten Chancen. Das, glaube ich, auch ist hier für den Erfolg maßgeblich eine wichtige Komponente.
Und auch mal den Erfolg zu feiern, auch wenn es ein kleiner Step ist, genau, und gemeinsam ja. Party zu machen. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, super. Super cool. Und damit kommen wir auch schon fast zum Ende. Denn ich habe natürlich Hakan auch noch gefragt, wie stellt er sich das denn vor, so in 10 Jahren? Ich meine, er arbeitet jetzt an Technologien, die vielleicht irgendwann im Heim eingesetzt werden. Aber wie stellt er sich die Zukunft vor? Also, ne, wie erleben wir das? Vielleicht bald alle mit irgendwelchen Virtual Reality Brillen oder sowas? Und das habe ich ihn gefragt und wollte da auch wissen, wie er das einfach für sich nochmal definiert, die Zukunft. Und da hören wir mal rein.
Genau. Also die Idee ist ja von Szenarios, dass wir Menschen länger leben lassen können, und zwar zu Hause vor allem. Das heißt also, wie wäre das dann, wenn wir 10 Jahre in der Zukunft sind? Dann habe ich eben die Möglichkeit, mit Szenarios über auch Sprachsteuerung in der Zukunft und aber auch über Tasten, über verschiedene Interface-Möglichkeiten eben, die am besten zu mir passen, Aktionen auszulösen. Und ich habe dann am Ende eben die Pflegerin, die schaltet sich dann digital dazu. Ich habe meine Betreuungsangebote, ich habe Freunde eben aus der ganzen Welt, mit denen ich auch interagieren kann. Und ich habe aber auch natürlich die Möglichkeit dann einzugreifen, falls ich selber merke, okay, ich habe Schwierigkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, mir geht es heute nicht so gut, dann kann ich das meinem System sagen, dann kann ich das Szenario sagen. Und entsprechend gibt es eine Interaktion. Das heißt, sei es jetzt, eine Betreuungskraft schaltet sich dazu oder der Angehörige. Das heißt, wir haben quasi, ich sage mal, ein Ökosystem, bei dem wir rund um den Pflegebedürftigen herum was gebaut haben und nicht eben um Verwaltungsprozesse, dass der Pflegebedürftige quasi eine Schnittstelle hat, mit der er interagieren kann und die auf die Bedürfnisse dieser pflegebedürftigen Person auch zugeschnitten sind. Und das Tolle dabei ist halt dann auch, dass ich dann die Angehörigen mit an Bord habe, die sich dann auch dazu schalten können, Erinnerungen senden können, dass man quasi im Endeffekt dieses Thema Familie wieder in den Vordergrund rückt, ist tatsächlich auch in der Zukunft so sein wird, dass viel Pflege auch von den Angehörigen übernommen werden muss, leider, so wie die Situation sich gerade entwickelt.
Ja, das sind gute Gedanken, sehr wichtig und auch absolut wahr. Wie wird es in Zukunft sein? Wie wird die Pflege finanziert werden? Wie wird eine Gesellschaft mit ganz vielen alten Menschen umgehen können? Und dann brauchen wir genau solche Technologien, damit es smarter wird und damit das überhaupt möglich wird. Ja.
Ja, und ich freue mich, dass ich diese Akte gefunden habe von den beiden, denn es ist wirklich ein aktuell dringendes Thema, das wir auch sowohl auf politischer Ebene, aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen ja diskutieren müssen. Und es freut mich umso mehr, dass es da einfach ein Startup gibt, das sich darum kümmert, das wirklich aktiv geworden ist. Und Hakan hat es auch richtig schön gesagt, dass der Nutzer oder beziehungsweise der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Verwaltungsprozesse. Und ich finde, das ist ein richtiger Ansatz. Da muss ich sagen, habe ich größten Respekt davor und auch wie sie es gemacht haben, finde ich total schön und motiviert einfach noch mehr dieser Geschichten zutage zu fördern, weil es ist echt wirklich eine ganz tolle Sache, wie das Team da an die Sache rangeht und wie sie auch versucht, diese ganz großen Probleme mit ihrer Technologie auch zu lösen. Und damit schließen wir auch unsere Akte TU Startup Stories von der Idee zum Durchbruch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast, teile ihn mit anderen und sag uns, welche Akte wir als nächstes öffnen sollen. Ja, nochmal zurück zu dir. Claudia, vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, für Harald einzuspringen. Das war echt erfrischend, echt toll. Auch sozusagen eine persönliche Komponente von dir mit erfahren zu haben hier in unserer Geschichte und dadurch, ja, vielleicht können wir alle dazu beitragen, wenn wir das Startup gut wächst in dem Ökosystem und gedeiht und allem, dass natürlich diese Probleme gelöst werden und Einsamkeit dann ein Thema der Vergangenheit gehört.
Ja, das wäre schön und es freut mich zu sehen, wie Zenaris Mut hatte, die Probleme anzugehen und aufkommende Probleme anzugehen und nicht einfach drüber hinwegzugehen und auch die Hoffnung. Wie geht es weiter? Denn ich denke, Hoffnung ist das Zentrale auch in der heutigen Zeit für alle Gründerinnen und Gründer, aber auch für jeden von uns. Und ich wünsche allen von Herzen alles Gute und vor allem Hoffnung und Mut auf die Zukunft.
Super. Das ist ein schöner Abschluss. Ich verziehe mich dann mal wieder ins Archiv. Bis bald und tschüss.
Bis bald, Bartosz. Ich bin gespannt auf die nächste Story.